Willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Pink Privacy in Germany. Und auch heute sprechen Stefan Brink und ich über aktuelle Fragen des Rechts, des Rechtsstaats, unserer Verfassung und schauen dabei ganz besonders auf Datenschutz und Informationsfreiheit. Stefan Brink, Leiter eines Digitalisierungsinstituts in Berlin, sitzt neben mir.
Das tut er.
Und ich sitze, fast hätte ich gesagt, auch neben mir. Nein.
Das wäre schlecht, Nico.
Das nicht. Und wir haben heute ein ganz bunt sortiertes Themenspektrum mit sehr viel Datenschutz. Gar nicht so sehr um Datenschutz geht es in einer Entscheidung, die mir gestern aufgefallen ist. Da kommt eine Pressemitteilung des Verwaltungsgerichts Berlin in einem Fall, in dem es um zwei Antragsteller bzw. Kläger gibt, die meisten von uns selbstverständlich nicht kennen. Das sind amerikanische Unternehmen, die so schöne Seiten wie Pornohub betreiben, die seit langer Zeit im Visier der Medienaufsicht aus Gründen des Jugendschutzes stehen. Da hat man schon mal in Nordrhein-Westfalen den ungehinderten Betrieb mit Zugang von Jugendlichen per Verwaltungsakt untersagt. Dagegen sind die Betreiber vorgegangen bis in die zweite Instanz im einstweiligen Rechtsschutz, das Ganze erfolglos. Daraufhin kam es jetzt zu Sperrverfügungen, die sich gegen Access Provider richteten. Mir ist zu dem Fall leider über die Pressemitteilung hinaus nichts bekannt, deswegen weiß ich auch nicht, um welchen Access Provider sich dort handelte. Und jetzt wiederum wehrt sich gegen diese Sperrverfügungen, die gegen einen Access Provider ergangen sind, nicht etwa der Access Provider vom Verwaltungsgericht Berlin oder vielleicht auch, das wissen wir nicht, aber es wehrt sich auf jeden Fall auch wiederum die Betreiber der Pornoseiten gegen diese Verfügungen, wo sie ja mittelbar betroffen sind. Insofern kann man das schon in gewisser Weise nachvollziehen. Und was macht das Verwaltungsgericht Berlin laut einer Pressemitteilung? Es weist diese Anträge nicht etwa als unbegründet zurück, hätte man ja machen können, sondern es weigert sich eigentlich überhaupt, sich mit dem Fall zu befassen und wirft den Antragstellern Rechtsmissbrauch vor mit dem schönen Satz, die Eilanträge seien in der Sache allein darauf gerichtet, dass sie, die Betreiber, ihr rechtswidriges Verhalten ungehindert fortsetzen können. Mit dieser Zielsetzung missachtet die Content-Providerin die Verbindlichkeit gerichtlicher Entscheidungen als wesentliches Element des Rechtsstaatsprinzips. Für dieses Ansinnen könne sie gerichtlichen Rechtsschutz nicht in Anspruch nehmen. Ja, das klingt so eine Mischung aus nicht mit uns und dann auch sehr stark erzieherisch.
Ja.
Was hast du gedacht, dass du das gelesen hast?
Vor allen Dingen klingt es sehr überzeugt. Ja, wenn die 32. Kammer des Verwaltungsgerichts Berlin der Auffassung ist, dass hier etwas zutiefst Ungerechtes und auch Unanständiges letztlich passiert, dann wollen sie sich damit erst gar nicht befassen und beenden die Prüfung schon in der Unzulässigkeitsstation. Das kann man in der Sache vielleicht noch irgendwie begründen, hinterlässt aber jedenfalls den Eindruck, dass man sich mit der Sache selbst gar nicht mehr befassen wollte. Ja. Richtigerweise, du hast es gesagt, Nico, werden diese Überlegungen alle in der Begründetheitsstation abgehandelt. Und das so weit vorne abzuwürgen, hinterlässt jetzt aus meiner Sicht jedenfalls das ungute Gefühl, dass man da letztlich gar nicht zuhören wollte oder gar nicht in Prozessverfahrensbeteiligten gar nicht mehr das Gehör schenken wollte, was ihnen eigentlich zusteht. Deswegen, ja, würde ich sagen, ist unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten keine allzu gute Nachricht.
Gehen wir von Pornoseiten hinter denen wohl auch amerikanische Anbieter stecken. Die Firma, um die es geht, hat Sitz in Zypern, aber wer hinter Porno steckt, das kann man alles sich leicht ergoogeln, wer sich dafür interessieren sollte. Kommen wir zu andersartig sensiblen Daten, nämlich sensiblen Daten, die aus den USA in Länder, die mal als Schurkenstaaten bezeichnet worden sind, geschickt worden sind. Und wo es eine Executive Order noch der Biden-Regierung gibt. Also Executive Orders sind ja in den letzten 100 Tagen in aller Munde gewesen, weil Trump sie am Fließband verfasst hat. Aber es ist keineswegs eine Erfindung von Trump. Das hat es also auch in den Vorgängerregierungen, wenn vielleicht auch nicht mit diesem Takt, gegeben. Und so gab es auch eine, die den Transfer sensibler Daten aus den USA, also quasi DSGVO umgekehrt, wenn man so will, einschränkte bzw. untersagte und die man jetzt ausgesetzt hat.
So ist es. USA. Ja, da ist in gewisser Weise das DOJ, das Department of Justice, Opfer seiner eigenen Komplexität geworden. Es gab eine Executive Order der beiden Regierungen, übrigens vom gleichen Format, wie sie uns aus dem Thema Datentransfers EU-USA bekannt ist. Auch das ist ja, was letztlich in den Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission mündete, ist auf US-amerikanischer Seite vorbereitet worden mit einer Executive Order von Biden. Es war das Transatlantic Data Privacy Framework, das auf der Grundlage auf den Weg gebracht wurde. Und das Interessante an der Meldung, die wir jetzt hier bekommen haben, ist, dass die Trump-Administration sich offensichtlich jetzt langsam ranarbeitet an die entsprechenden Executive Orders der beiden Regierungen. Hier ging es zunächst mal nur um den Datenexport aus den USA in Bezug auf unfriendly states, China, Kuba, Nordkorea, Russland, Irland, Venezuela, eine lange Liste, die Trump-Administration da aufgemacht hat. Und zu dieser Executive Order, die also verboten hat, bestimmte Daten der US-Regierung und sensible personenbezogene Daten von US-Bürgern in großen Mengen zu exportieren. Hierzu hat sich das DOJ große Mühe gegeben, das umsetzbar zu machen, eine sogenannte Final Rule daraus gemacht, 400 Seiten Text, wie diese Executive Order jetzt zu verstehen ist, und hat jetzt allerdings gerade am 11. April die weiße Flagge gehisst und hat gesagt, oh, das ist alles so komplex und so umfangreich, dass wir jetzt einfach mal in dem Bereich unsere Aufsicht aussetzen und bis zum Juli versuchen, das Ganze so zu ordnen, dass es auch umsetzbar ist für die US-amerikanischen Unternehmen. Was schließen wir daraus, Nico? Wir schließen daraus erstens, die Trump-Administration arbeitet sich an den beiden Executive Orders ab und sie wird auch, bin ich sicher, über kurz oder lang auf die Executive Order stoßen, mit der Biden das Data Privacy Framework auf den Weg gebracht hat. Und dann sind wir wieder bei unserem Lieblingsthema. Wie geht's weiter mit dem Datentransfer zwischen der Europäischen Union und den USA? Also da ist Ärger vorprogrammiert. Und aus der berühmten Rubrik, ich habe es ja schon immer gesagt, es ist eben damals schon ein Fehler gewesen, sich damit zu begnügen, dass die beiden Regierungen dieses Datentransferabkommen nur im Wege einer Executive Order auf den Weg gebracht hat. Wäre das durch ein schönes Parlamentsgesetz geschehen, dann hätten wir das Problem nicht. Dann könnte Trump nicht einfach durch eine gegenläufige Executive Order das Ganze torpedieren und in Frage stellen. Also, da droht uns in absehbarer Zeit die ein oder andere unliebsame Überraschung. Hm.
Ja, wobei es ja letztlich die Kommission ist, die die Entscheidung treffen muss, ob das, was Amerika ist, noch reicht oder auch nicht. Ganz konkrete Veränderungen sind bislang noch nicht bekannt geworden. Aber natürlich, da der neuen oder nicht mehr ganz neuen US-Administration mit ihrer gewissen Unberechenbarkeit natürlich vieles zuzutrauen ist, wäre man jetzt nicht überrascht, wenn sich auch in dem Bereich etwas tun würde. Man stelle sich einmal vor, wenn ich das Thema wechseln darf.
Gerne.
Ja, man stelle sich einmal vor, die Commerzbank als zweitgrößte deutsche Bank müsste immer wieder Bußgelder bezahlen wegen DSGVO-Verstößen. Was wäre dann hier los? Was würde das bedeuten für die Commerzbank und was würde das also auch wiederum für ein Chuzpe bedeuten für die Datenschutzbehörden, die sich da immer wieder mit der Bank anlegen? In Spanien ist man da also offensichtlich nicht so zimperlich. Die CaixaBank, eine sehr erfolgreiche spanische Bank, die wohl die drittgrößte in Spanien ist, die, wenn man sich da mal so informiert, wird immer wieder mit Bußgeldern beglückt. Und jetzt auch nicht mit so kleinen, sondern Da sind schon einmal 5 Millionen fällig geworden für ein Security Breach, kann man nachlesen. Da sind dann auch schon mal, gerade letztes Jahr gab es ein Verfahren, das endete mit einer Geldbuße von 1,2. Und schon 2021 berichtete Europäische Datenschutzausschuss von einem Bußgeld, das in Höhe von 6 Millionen verhängt worden ist.
Tapfer, ja.
Also da legt man sich in Spanien, die spanische Datenschutzbehörde legt sich also offensichtlich in Regelmäßigkeit mit der spanischen Bank an. Jetzt kommt wieder ein neues Bußgeld, was bekannt geworden ist, in Höhe von 3,5 Millionen Euro, wieder gegen dieselbe Bank. Sag mal, wann hast du eigentlich das letzte Mal von einer deutschen Bußgeldbehörde, deutschen Datenschutzbehörde gehört, die ein Bußgeld in einer Größenordnung von 3 oder mehr Millionen verhängt hat?
Ja, das ist tatsächlich schon eine Weile her. Im Kopf habe ich noch das H&M-Bußgeld von damals Johannes Kaspar. Den gibt es gar nicht mehr in seiner Funktion, immerhin aber über 30 Millionen. Man kann noch sozusagen zur Ehrenrettung der deutschen Aufsichtsbehörden sagen, dass ja nicht alle Bußgelder tatsächlich auch veröffentlicht werden. Sie sollten im Tätigkeitsbericht auftauchen, aber der Name des Verantwortlichen muss nicht unbedingt genannt werden. Und dass man Pressemitteilungen dazu macht, ist jedenfalls nicht erforderlich. Es mag also sein, dass es doch einige erhebliche Bußgelder gibt, die noch nicht bekannt sind.
Oder spricht aber eigentlich um sowas, ne?
Ja, ich glaube, wir hätten schon was davon gehört und schließen daraus, dass die deutschen Aufsichtsbehörden, aber das ist auch eine Tradition.
Man hat ja auch Motiv als Leiter einer solchen Aufsichtsbehörde, das auch publik werden zu lassen.
Weil man ja unterschiedlich. Man kann das Motiv haben. Mhm. Auf mich hätte es bestimmt zugetroffen. Ich habe gerne über Bußgeldverfahren auch öffentlich berichtet, auch übrigens unter Nennung des Verantwortlichen. Das war Teil der Sanktion. Aber das sehen offensichtlich nicht alle Aufsichtsbehördenleiter so. Und Deutschland war nie stark beim Verhängen von Bußgeldern. Das ist schon richtig. Da sind die Franzosen viel stärker. Die Knill haut ja jedes Jahr mit schöner Regelmäßigkeit 3, 4, 5 wirklich hohe Bußgelder, vorzugsweise gegen US-amerikanische Unternehmen raus. UK war ganz stark, solange sie noch mit im Spiel waren, hat wirklich sehr hohe Bußgelder verhängt, auch gegen natürlich britische Unternehmen. Spanien ist traditionell ein Land, bei dem der Datenschutz sehr hoch gehalten wird, auch bis runter in den kommunalen Bereich wirklich gelebt wird. Da tut sich schon ein bisschen mehr als in Deutschland, das stimmt.
Da sagt man dann immer gerne bei den Spaniern, na ja, das muss man ja auch verstehen, die können das Geld ja in die eigene Tasche stecken, weil die müssen sich in den Haushalt abführen, nicht?
Ja.
Das ist dann immer so ein bisschen so hässige.
Nein, das ist ganz realistisch. Auch Behörden werden sozusagen mit einem ökonomischen Auge geführt. Mhm. Und eine deutsche Aufsichtsbehörde kosten Bußgeldverfahren unfassbar viel Geld.
Ja.
Sie müssen Personal binden, sie müssen möglicherweise lange Gerichtsprozesse durchstehen, sie müssen möglicherweise aus ihrem Haushalt, wenn sie den Prozess verlieren sollten oder Prozesskosten zahlen müssen, müssen da noch selbst Geld reinbuttern, dürfen aber die gesamten Erträgnisse ihrer Arbeit an den Finanzminister abführen. Das ist ein Minusgeschäft. Muss man sich gut überlegen, ob man das will. Auf der Iberischen Halbinsel ist das anders. Da fließen jedenfalls zum Teil die Bußgelder in den eigenen Haushalt und geben einem die Möglichkeit, mehr Personal einzustellen, das dann noch mehr Bußgelder verhängt. Also da gibt es tatsächlich Unterschiede. Das wundert mich übrigens, dass das noch nicht von der EU-Kommission aufgegriffen wurde. Nämlich das ist ja ganz offensichtlich ein unterschiedlicher Mechanismus, der für ungleiche Anwendung der Datenschutzgrundverordnung sorgt. Letztlich ist die Tatsache, dass die Bußgelder nicht von der Aufsichtsbehörde vereinnahmt werden können und für ihre guten Zwecke verwendet werden können, ein Hindernis der einheitlichen Implementierung des Datenschutzes.
Obwohl, es würde mich ja ärgern, wenn ich ein, sagen wir mal, Berliner Unternehmen bin. Lassen wir mal kurz weg das Thema Zentralisierung. Darüber haben wir ja in anderen Folgen genug gesprochen. Wenn ich ein Berliner Unternehmen bin und jetzt kommt die Berliner Behörde auf die Idee, also irgendwo ein 100 Millionen Euro Bußgeld zu verhängen, um sich das dann in die eigene Tasche zu stecken, um dann auf einmal die Berliner Behörde so aufzurüsten, dass sie also alle anderen in den Schatten stellt. Das wäre auch ein bisschen komisch, nicht?
Naja, also eigene Tasche ist natürlich auch eine offensive Formulierung. Öffentliche Stellen tun ja nur Gutes mit den Geldern, die sie bekommen. Und natürlich denkt man auch als Leiter einer Aufsichtsbehörde darüber nach, was man alles Schönes tun könnte, wenn man nur ordentlich ausgestattet wäre. Und leider ist es ja auch so, das ist die Kehrseite, dass allein das dadurch, dass ein die Behördenleitung einen bestimmten finanziellen Bedarf kundtut und anmeldet beim Finanzministerium in der Haushaltsrunde, das bedeutet ja keineswegs, dass man den nachher auch bekommt in den Haushaltsberatungen. Also da wird auch in haushaltsrechtlich und europarechtlich nicht unproblematischer Art und Weise immer wieder zusammengestrichen, sodass die viele der Aufsichtsbehörden von sich behaupten werden, dass sie nicht gut finanziert sind, obwohl sie nach europäischem Recht auskömmlich ausgestattet sein müssen. Also da gibt es dann halt gegenläufige Sichtweisen, sag ich mal, vorsichtig und neutral. Worum ging's in dem Fall, von dem du uns berichtet hast, Nico? Im spanischen Fall, der Wiederholungstäterin CaixaBank. Es ging in dem Fall um eine technische Unfähigkeit, die Bank offensichtlich nicht überwinden konnte. Und zwar ist es ihr nicht gelungen, die Zugriffsberechtigung auf bestimmte Konten sinnvoll den einzelnen Berechtigten zuzuordnen. Die Bank hatte einen Kuddelmuddel veranstaltet für den Fall, dass ein und derselbe Kunde in unterschiedlichen Konstellationen zugriffsberechtigt war. Also mal ein Konto für sich geführt hat, mal ein Konto mit anderen gemeinsam geführt hat. Und das führt am Ende dazu, dass eben Unberechtigte, in dem Fall waren es wohl Familienmitglieder, auch in Konten reinschauen konnten, die sie gar nichts angingen. Und das war noch nicht mehr das Schlimmste, würde ich sagen, aus Sicht der spanischen Aufsichtsbehörde. Das ist an sich natürlich schon ganz schlecht, aber schlimmer war noch, dass trotz Beschwerde bei der Bank, man möge doch das ändern, die Bank das nicht hinbekommen hat. Also wirklich unfähig war, eine entsprechende Trennung der Mandate vorzunehmen. Und da hörte der Spaß sozusagen auf. Die Aufsichtsbehörde stellte einen Verstoß gegen den Grundsatz der Integrität und Vertraulichkeit, Artikel 5 1f Datenschutzgrundverordnung fest, in Verbindung mit Verstößen gegen technisch-organisatorische Maßnahmen 32-25. Und das läpperte sich dann insgesamt ganz schön zusammen zu 3,5 Millionen, die der Bank auch noch in Zukunft große Probleme bereiten werden. Nämlich, wenn sie bislang unfähig war, das ordentlich aufzustellen, wird sie ja entweder ihr gesamtes technisches System neu aufsetzen müssen, was auch teuer wird, oder läuft Gefahr, schon in wenigen Monaten das nächste Bußgeld zu bekommen.
Gehen wir von Spanien nach Karlsruhe zu einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs. Das ist jetzt in kurzem Abstand die vierte Entscheidung zu Artikel 82 DSGVO. Ein etwas besonderer Fall. Da ging es darum, dass sich eine Bundesbeamtin, die bei einer Bundesbehörde in Niedersachsen arbeitete, dagegen wehrte, dass ihre Personaldaten und mutmaßlich Personalakte geführt wurden, wiederum von Landesbeamten. Sie konnte schon mal die den Landesdatenschutzbeauftragten davon überzeugen, dass das datenschutzwidrig ist, eine solche Verarbeitung von Daten, mutmaßlich ja auch ohne, dass es da Auftragsverarbeitung oder Ähnliches gegeben hat. Und jetzt klagte sie dann und bis zum BGH auf Schadensersatz, beziehungsweise es war eine Feststellungsklage, das heißt, da klebte noch gar kein Preisschild drauf, dass also ihr entstehender Schaden zu ersetzen sei, damit hatte sie in zweiter Instanz keinen Erfolg gehabt und zog weiter zum BGH, der jetzt diesen Fall dann entschieden hat, und zwar indem der BGH der Revision hier stattgegeben hat. Kurz zur Erinnerung, den Grundsatzfall zum 82 DSGVO, das ist der Fall aus dem letzten November, alles 6. Senat, 6. Zivilsenat des BGH. Das ist der Facebook-Scraping-Fall oder ein Facebook-Scraping-Fall gewesen, in dem der BGH eine recht feinsinnige Unterscheidung gemacht hat, indem er gesagt hat, aus dem immateriellen Schadensersatz eigentlich so zwei Fallgruppen herausziseliert hat. Erste Fallgruppe, der Kontrollverlust. Also das ist der Fall, dass Daten ungehindert und ohne, dass man das noch in irgendeiner Weise steuern kann, beispielsweise im Darknet unterwegs sind. Oder halt so bei damals bei Facebook gespeichert waren, dass sie also auch dem jederzeitigen Zugriff einer unübersehbaren Zahl von Personen unterlagen. Kontrollverlust, sagt der BGH in der Facebook-Entscheidung und dann auch nochmal später bei weiteren Entscheidungen, auch in der neuesten, ist, wenn man ihn denn dann nachweisen kann, das muss man, ist das ein immaterieller Schaden, der dann zu ersetzen ist. Mhm. Die zweite Fallgruppe, vielleicht nur der Vollständigkeit halber, ist dann mehr ein, da geht es mehr um innere Tatsachen. Kontrollverlust ist ja etwas, das kann man, also das lässt sich durch Beweis feststellen, ob Daten unkontrollierbar etwa im Darknet unterwegs gewesen sind. Die zweite Fallgruppe ist noch ein bisschen, die ist davon zu unterscheiden, sagt BGH. BGH sagt, also auch wenn es keinen Kontrollverlust gibt, gibt es immer noch eine zweite Fallgruppe. Das ist, wenn der Geschädigte die begründete Befürchtung hat, dass mit den Daten missbräuchlich umgegangen wird. Auch das muss er allerdings nachweisen. Es muss er, also, dass er irgendetwas mal befürchtet hat, ist ja eine innere Tatsache. Wenn das von der anderen Seite bestritten wird, dann Parteivernehmung oder ähnliches oder die Ehefrau oder der Ehemann wird gefragt. Also hat er denn nicht gut schlafen können oder haben sie irgendwas bemerkt? Befürchtung, begründete Befürchtung, also sie muss auch in irgendeiner Form wiederum Anknüpfungspunkte an ein reales Geschehen haben. Fälle, in denen aufgrund einer begründeten Befürchtung Schadensersatz zugesprochen worden ist, sind bisher jedenfalls eher selten, auch in der Rechtsprechung anzutreffen. Aber diese zweite Begründungsschiene gibt es halt eben auch. Der Fall jetzt hier war eigentlich an der Stelle gar nicht so, dann mehr so kompliziert nach den Leitlinien, die der BGH entwickelt hat.
So ist es. Und da hat der BGH seine Lektion beim Europäischen Gerichtshof gelernt. Und gibt das auch aus meiner Sicht jedenfalls ganz nachvollziehbar wieder, indem er sagt, Kontrollverlust reicht unter Bezugnahme auf die Erwägungsgründe der Datenschutzgrundverordnung. Es muss keine Persönlichkeitsrechtsverletzung vorliegen und es muss auch keine Beeinträchtigung des Betroffenen von besonderem Gewicht vorliegen. Es reicht, wie der BGH sagt, dass eine individuell empfundene Unannehmlichkeit besteht. Damit sind die Hürden denkbar niedrig. Der Europäische Gerichtshof hatte ja diese Erheblichkeitsschwellen für unzulässig erklärt und darauf hingewiesen, dass man jeder auch einen geringen Schaden dann eben in geringer Höhe zu entschädigen hätte. Die Bundesrichter waren aus meiner Sicht relativ strikt und haben aber durchaus zu Recht darauf hingewiesen, dass allein der Umstand, wie vorgetragen wurde, dass ja auch die Landesbeamten, die Bediensteten, die dann die Personalakte der Bundesbeamtin geführt haben, dass die ja auch zur Verschwiegenheit verpflichtet wären und dass deswegen gar kein Schaden eintreten könnte, dass das kein grundsätzlich zutreffendes oder zulässiges Argument ist. Wir kennen das häufig im Datenschutzbereich, dass wenn zum Beispiel zwei zur Verschwiegenheit Verpflichtete, wie zwei Ärzte, sich ohne Einwilligung und Entbindung von der Verschwiegenheitsverpflichtung durch den Patienten, sich über den Patienten unterhalten, dass dann argumentiert wird, ist ja gar nichts passiert oder ist ja gar kein Schaden erkennbar. Beide Ärzte sind ja zur Verschwiegenheit gegenüber Dritten verpflichtet. Das war nie ein gutes Argument, weil ich auf diese Art und Weise natürlich jedes personenbezogene Datum ansonsten mit allen teilen könnte, die irgendeiner Form von Verschwiegenheit unterliegen. Auch da reagiert der BGH richtig und sagt, das kann allenfalls bei der Bemessung der Schadenshöhe eine Rolle spielen, dass da jetzt nichts besonders gravierendere weitere Folgen zu erwarten sind, aber schließt nicht aus, dass es rechtswidrig war und dass es einen Schadensersatzanspruch begründet. Und da en passant, wer sich mit dem Amtshaftungsrecht auseinandergesetzt hat, kennt den 839 Absatz 3 BGB, daran scheitern die meisten Klagen letztendlich an einem Mitverschulden. Der Beamte ist nämlich verpflichtet, beziehungsweise der Betroffene von einer Amtspflichtverletzung ist verpflichtet, alle Rechtsmittel einzulegen, um den Schaden abzuwenden oder gering zu halten. Da sagt der BGH interessanterweise, dass diese Konstruktion 839.3 nicht auf unionsrechtliche Ansprüche, also hier den Artikel 82 Datenschutzgrundverordnung, übertragbar sei. Das ist interessant und da bin ich auch sicher, davon werden wir noch mehr hören. Das ist ein gefundenes Fressen, glaube ich, für die wissenschaftliche Sicht, sich damit auseinanderzusetzen, warum das eigentlich so sein sollte, dass Amtspflichtverletzungen nur durch, wenn es um die Verletzung nationalen Rechts geht, dieser Abwendungspflicht unterliegen und nicht, wenn es um europäisches Recht geht.
Vielleicht noch ein kurzes Wort zum Kontrollverlust. Das ist, in dem Punkt ist das auch ganz instruktiv. Den Kontrollverlust begründet der BGH hier konkret damit, dass halt in der Zeit, in der hier Landesbeamte rechtswidrig Zugriff auf die Personalakten hatten, und das war hier immerhin ein Zeitraum von über einem Jahr, ja, also im Prinzip jeder, der da in irgendeiner Form in der Personalabteilung saß, auch jederzeit sich Kenntnis von den Daten verschaffen konnte, ohne dass sich das noch irgendwie steuern ließ. Das ist dann das, was mit Kontrollverlust gemeint ist. Ja. Und da man uns ja schon mal gelegentlich nachgesagt hat, wir sehen ja immer nur das Negative, auch mal an dieser Stelle noch einmal betont, wir haben verschiedentlich den EuGH kritisiert dafür, dass er dann immer wieder zum immateriellen Schaden geurteilt hat, ohne aber jetzt richtig zu sagen, was denn dann ein immaterieller Schaden eigentlich ist. Ja, es kann ein Kontrollverlust sein, sagt er zum Beispiel. Oder sagt auch, es gibt keine Bagatellgrenze, aber das sind halt alles Formulierungen, die einem noch keine Definition geben für den Begriff des immateriellen Schadens. Der BGH ist jetzt schon, also ich will das jetzt nicht wiederholen, was ich vorhin schon gesagt habe, der ist jetzt schon auf dem Trip, hier jedenfalls Fallgruppen zu bilden, mit denen man auch dann tatsächlich arbeiten kann. Also wo dann tatsächlich auch, egal auf welcher Seite man steht, die Streitfälle dann auch ein Stück weit vorhersehbarer werden im Ergebnis. Also insofern leistet hier der 6. Zivilsenat am Tag des Lobes heute, leistet dann hier auch wirklich schon auch gute Arbeit und trägt hier auch zur Klärung und zur Rechtssicherheit bei. Einmal BGH haben wir noch, nochmal BGH. Ne? Wir haben noch einen Beschluss nach dem, jetzt kommt der Zungenbrecher, TDDDG, ich werde das glaube ich nie über die Zunge bringen.
Das kann man nur als Franke, kann man das...
Telekommunikations-, ja? Digitale Dienste Datenschutzgesetz, wer denkt sich sowas aus? Ja.
Ja, na gut, das hieß ja ursprünglich mal anders. Man kann das nur als Franke ordentlich aussprechen. Da heißt es nämlich DDDDG. Und dann ist es gar kein Problem, dann geht es auch viel schneller über die Lippen als wirklich die schwierige Form. Wir reden von...
Ich bitte alle fränkischen Zuhörerinnen und Zuhörer um Nachsicht.
Ich habe sie doch gelobt. Das war doch nicht spöttisch, das war voller Anerkennung. Ja, vielleicht, aber es war voller Anerkennung. Ich bin ein großer Verfechter der Mundart, ich komme aus der Palz und könnte auch ganz anders hier reden.
Bitte nicht.
Siehst du, jetzt bist du es. Es geht um den 21 Absatz 2 TDDDG, nämlich um die Verpflichtung zur Auskunftserteilung über die Bestandsdaten eines Nutzers.
Und um einen ganz häufigen Fall übrigens, das ist Kununu. Also ja, mit größter Sicherheit ist es Kununu, ich war jetzt nicht in dem Fall involviert. Nämlich eine Plattform, wo man seinen Arbeitgeber bewerten kann.
Ja, was hat denn?
Kununu ist ein ständiges Ärgernis. Das haben wir hier in der Kanzlei immer wieder die Fälle. Weil irgendjemand, das ist ja anonym, schmiert da irgendetwas herein. Der ist mit seinem Gehalt unzufrieden gewesen oder er hat sich mit seiner Kollegin nicht vertragen oder es ist aus irgendwelchen Gründen. Und dann kommt die im Netz ja verbreitete Rachsucht, also alles die Arbeitgebersicht natürlich, und dann schmiert der da irgendein Scheiß herein.
Die Gegenposition besteht natürlich darin, lieber Nico.
Und dann kriegt er nicht raus, wer das gewesen ist.
Ja, das ist natürlich bitter. Ja, ja, so ist es. Die Gegenauffassung heißt natürlich, dort machen Beschäftigte von ihrer Meinungsfreiheit Gebrauch. Worum ging es im konkreten Fall? Natürlich wurde der Arbeitgeber negativ bewertet. Da schrieb eine früherer Beschäftigter mal, seine Krönung findet solches Vorgesetztenverhalten darin, dass ausgeschiedene Mitarbeiter ausstehendes Gehalt und sogar die Erteilung von Arbeitszeugnissen gerichtlich durchsetzen müssen. Wow. Der Arbeitgeber wollte das nicht auf sich sitzen lassen, zumal er genau wusste, es gab nur einen einzigen Fall, wo er verklagt wurde wegen ausstehenden Gehaltes und der Erteilung eines Arbeitszeugnisses. Er wusste, also er hatte starke Indizien dafür, wer das wohl geschrieben haben könnte, wollte es aber eben verwertbar 1:1 wissen und hatte dann versucht, eine entsprechende Bestandsdatenauskunft zu bekommen von der Plattform. Der BGH, das ist in Vorinstanzen gescheitert. Und auch der BGH hat gesagt, nee, kriegst du nicht, hat die Rechtsbeschwerde abgelehnt. Mit welcher Begründung? Er sagt, naja, der 21 TDDDG, Absatz 2, setzt ja voraus, dass es sich um die strafrechtlich relevante Verletzung absolut geschützter Rechte der Antragstellerin, also hier des Arbeitgebers, gehen müsste. Und dann sind wir im Bereich Paragraphen 185, 186, 187 Strafgesetzbuch, Beleidigung, üble Nachrede und Verleumdung. Und da sagt der BGH, wie ich finde, gut nachvollziehbar, üble Nachrede und Verleumdung sind schon deswegen nicht einschlägig, weil es sich bei den beanstandenden Äußerungen ja gar nicht um Tatsachenbehauptung gehandelt habe, sondern um ein Werturteil, das sei insgesamt durch eine wertende Qualifikation festzustellen. Und das Einzige, wo hier sozusagen der Arbeitgeber seinen Groll festmachte, war der Plural, der verwendet wurde vom früheren Beschäftigten, der sozusagen sich über den Arbeitgeber beschwert und behauptet, es hätte solche Fälle gegenüber ausgeschiedenen Mitarbeitern schon mehrfach gegeben. Tatsächlich sei diese als vom Arbeitgeber als Tatsachenbehauptung, falsche Tatsachenbehauptung, aufgefasste Äußerung, allerdings ein Werturteil. Sei Meinungsäußerung, damit schieden 186, 187 StGB aus, bleibt übrig 185, Beleidigung. Und da würde im Wege der Abwägung festgestellt werden müssen, dass die Meinungsfreiheit des Beschäftigten gegenüber dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht des Arbeitgebers überwiegen würde. Und damit sei es nichts mit der erforderlichen Verletzung eines absoluten Rechts und damit keine Auskunft. Findest du das gut, Nico?
Es ist wohl, der Gesetz ist das wohl zwingend, dass das so entschieden ist. Aber ob das Gesetz ist, das versteht kein normaler Mensch, was dort drin steht. Die Vorschrift ist schon so, dass wenn man sie schon x-mal gelesen hat, man jedes Mal wieder irgendwie denkt, was steht da drin? 21 Absatz 2 TDDG. Sie ist auch nur zu verstehen aus der Historie heraus. Es war ursprünglich so, dass nur die Urheberrechte, die Inhaber, also Anspruch hatten, hinter den Schleier der Anonymität zu kommen. Das gab es dann in ganz, ganz großem Umfang, als noch die ganzen Tauschbörsen unterwegs waren und ganz viel Raubkopien gezogen worden sind. Dann sind die Rechteinhaber kriegten dann mit der Enforcement-Richtlinie der EU kriegten sie dann das Recht, also auch bei den Access-Providern nachzufragen, zu wem denn die IP-Adressen passten. Also die Urheberrechtsinhaber, die Rechteinhaber waren die ersten, die das Recht bekamen, Anonymität zu knacken. Dann kam ziemlich zeitgleich zweierlei. Erstens das Netz.de und die Diskussion um Hass und Hetze und im Netz. Das kam jetzt vor knapp 10 Jahren, 2017, so lange ist das auch schon wieder her. Und beim Netz.de hat man dann gesagt, na ja, also was machen wir denn jetzt mit den anonymen Pöblern? Die muss man doch auch mal irgendwie zu fassen bekommen. Und dann hat man einen Auskunftsanspruch dort verankert, der allerdings, wie das Netz.de auch ansonsten, immer an Straftatbestände angeknüpft hat. Also ohne Straftatbestand kriegt man keine gerichtliche Anordnung, dass die Provider sagen müssen, wer denn das gewesen ist oder was sie jedenfalls für Daten über die Person haben. Gleichzeitig aber gab es dann noch die in Deutschland nicht stark beachtete Richtlinie für audiovisuelle Dienste, also das ist sozusagen Lex YouTube gewesen, wo man auf europäischer Ebene wiederum vorgehen wollte gegen Rechtsverstöße auf diesen Plattformen. Und ohne dass ich jetzt auch genau sagen kann, wie das wiederum gekommen ist, dass da so ein relativ breiter Auskunftsanspruch dann hereingekommen in diese Richtlinie. Nach dieser Richtlinie reicht nämlich bereits jede Verletzung absolut geschützter Rechte aus. Und so steht das jetzt also dann beides in dem 21 Absatz 2 vereint. Einmal für die audiovisuellen Inhalte, da reicht jeder Rechtsverstoß. Und bei den und wenn es keine audiovisuellen Inhalte sind, dann muss es eine Straftatbestand sein. Also sprich derselbe Sachverhalt. Also wenn jetzt dort anonym auf YouTube gepöbelt worden wäre, das ist ein audiovisueller Dienst, dann wäre der Fall anders ausgegangen. Mhm. Das kann natürlich kein normaler
Mensch verstehen. Nicht so arg überzeugend.
Also ich kann nur allen, die Vorschrift nicht kennen und die mal so richtig schlechte Laune bekommen wollen beim Versuch, Vorschriften zu verstehen, den 21 Absatz 2. Lass jetzt weg, dass der ja auch nur das Dürfen, das ist nur die eine Doppeltür, das Dürfen der Auskunft regelt. Dann das, die ganze Verfahrensweise, wann die jetzt tatsächlich Auskunft geben müssen, die ist dann wiederum in einem Absatz 3, der doppelt so lange ist, nochmal geregelt. Also das ist sicherlich nicht die größte Glanzleistung des deutschen und europäischen Gesetzgebers,
die sich dafür. Und wir nehmen als praktischen Hinweis für alle Hörerinnen und Hörer mit, wenn Sie pöbeln wollen, machen Sie es nicht mit audiovisuellen Inhalten.
Stefan, wir sind am Ende, oder?
Eindeutig.
Ja, prima. Dann danken wir allen euch, die uns bis hierhin zugehört und gefolgt haben und hoffen, dass wir auch das nächste Mal wieder in euren Ohren sind. Bis dann. Ciao.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.